Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, ein kleiner Hinweis. Wir wollten über aufgeregte Hunde sprechen. Wir wollten überlegen, was kann man tun, um einen aufgeregten Hund besser zu unterstützen und ihn runterzufahren, haben uns aber sofort in ein ganz anderes Thema verrannt. In der nächsten Woche, in der nächsten Folge, hört ihr dann aber das Thema, was wir euch zuletzt versprochen hatten.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Na, Rotznase, wie sieht's aus? Ist es Herbst geworden?
Das klingt schlimmer, als es ist, glaube ich. Hoffe ich zumindest.
Der Herbst ist da, wie schön.
Ja, schön, aber natürlich tatsächlich um mich rum ist echt alles erkältet, ne?
Ja, so ist das. So ist das. Aber was gibt es Schöneres, liebe Sarah, an diesem wunderschönen Dienstagmorgen als ein Hundespaziergang in dem Frühherbst? Somit das erste Mal, dass ich, dass meine Brille, wenn ich nach der Abendrunde nach Hause komme, beschlägt von innen. Das erste Mal, dass du wirklich eine Jacke brauchst, um rauszugehen und die Blätter fallen langsam runter. Ich finde es total super und für die Hunde ist es auch super.
Ich bin ja auch ein Herbstfan tatsächlich, genau wie ein Frühlingsfan. Das sind eh meine beiden liebsten Zeiten, wenn es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Aber hier in Köln, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber hier in Köln ist halt matschig, ne? Bei uns ist einfach alles matschig. Es regnet irgendwie immer so viel. Och, warte mal, jetzt ruft die Ivy. Hörst du das im Hintergrund, das Fiepen?
Ivy,
Pflege und Ivy ist seit gestern da. Vorgestern, wenn heute Dienstag ist. Heute ist ja eigentlich nicht Dienstag. Heute ist ja eigentlich Montag. Wir strahlen aber an einem Dienstag aus, also seit vorgestern ist Ivy da. Und Ivy fiebt gerade im Hintergrund, weil sie wahrscheinlich sich nicht traut, hier die Treppen zu mir runterzugehen.
Oh, guck mal, bevor wir zum Thema Rollentausch heute kommen, siehst du, normalerweise stalke ich dich, aber ich hatte gar keine Zeit durch meine berufliche Situation, dich zu stalken. Ivy ist total an mir vorbeigegangen, aber frag mir doch mal einfach direkt, was ist denn der Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war, als ich sonntagmorgens um 7.30 Uhr mich ins Auto gesetzt habe, um zu der lieben Lisa zu fahren. Die netterweise am Samstag die Ivy vom Transport aus Rumänien abgeholt hat für mich, weil ich auf einer Hochzeit war. Das war blöderweise. Normalerweise versuche ich das natürlich immer so, dass ich immer von Anfang an alles ganz alleine mache, damit es für am entspanntesten für alle ist. Aber es war in diesem Fall echt nicht anders zu lösen. Und deswegen hat Lisa quasi das Abholen von vom Transport und die erste Nacht übernommen mit Ivy und ich habe sie dann morgens früh direkt mit Lisa haben einen großen Spaziergang gemacht. Und das war nämlich mein eigentlicher Hundemoment der Woche. 1,5 Stunden mit, ich weiß gar nicht, wie viele Hunde wir dann insgesamt bei hatten. Da waren meine, da war Ivy, da waren Lisas Hunde plus Lisas hier Betreuungshunde. Also wir waren, glaube ich, mit 12 Hunden unterwegs oder so. Und das war ein total schöner Spaziergang. Es hat 1,5 Stunden geregnet, wo wir beim ursprünglichen Thema von vorhin waren. Ich hatte natürlich keine Regenjacke dabei, weil als ich losfuhr, hat es ja noch nicht geregnet. Willkommen in Köln. Du guckst raus, du siehst einen halbwegs blauen Himmel. Du hast das Gefühl, gleich kommt die Sonne raus, gleich drückt sie sich raus. Dann machst du dich auf und bist aber dann auch schon so weit weg von zu Hause, dass du nicht mehr handeln kannst, wenn dann plötzlich alles dunkel wird und es regnet. Aber mit Lisa war das kein Problem. Und wir sind marschiert 1,5 Stunden. Ich habe Ivy mitgenommen nach Hause. Ja, was soll ich sagen? War richtig, richtig cool. Also es war ein einfach wunderschöner Sonntagmorgen.
Ivy. Sollen wir noch was zu Ivy sagen? Wie ist sie? Wie groß, wie klein?
Ivy ist genau in der Mitte zwischen Mika und Ronja von der Größe. Die ist ein mittelgroßer Hund. Tendenziell eher so wadenhoch. Ne? Mika ist ja klein. Ich habe die Ivy jetzt nicht gewogen. Aber die ist nicht so groß wie Ronja, nicht so klein wie Mika, irgendwo da in der Mitte. Und Ivy sieht aus, als hätte es ein Schäferhund einfach geschrumpft. Mhm. So, ne? So sieht die aus. Die hat unmotivierte Ohren, aber auch nicht ganz unmotiviert. Also sind es Stehohren, mal ist es ein Stehohr und ein Schlappohr und mal sind es beide Ohren, die so abhängen. Ach, also Ivy. Ganz lustige Ohren. Und Ivy ist ein spektakulärer Hund. Ja, ich weiß, ich finde es doof, weil ich das immer wieder sage zu jedem Hund, aber sie ist wirklich ein spektakulärer. Selbst Lisa meinte so, boah, Gott sei Dank suche ich gerade keinen Hund, weil die wäre auf keinen Fall mehr gegangen hier. Ist wirklich ein toller Hund. Also die ist extrem gut angekommen, ganz schnell, sehr neugierig, sehr offen, total freundlich. Also ich war heute früh mit der eine Stunde hier bei mir in Löwenich unterwegs. Alles kein Problem. Neugierig, vorsichtig, wenn es was ganz Neues ist. Artgenossen, gar kein Problem. Super freundlich mit anderen Menschen. Also ein ganz, ganz toller Hund. Wirklich ganz toller Hund. Ich vermute oder meine Befürchtung ist, Ivy wird entweder gar nicht lange bei uns bleiben oder für immer. Das sind die beiden Varianten, weil ich glaube, dass wir werden sicher sehr schnell jemanden finden, der Bock auf sie hat, weil die ist echt richtig cool. Das ist ein Jackpot-Hund. Die würde ich mir schnappen, wenn ich auf der Suche wäre nach einem Hund. Oder ich werde, also mein Mann hat schon, auch wieder mein Mann hat angekündigt, Tom hat gesagt, Sarah, dass wir können diesen Hund eigentlich nicht mehr gehen lassen. Die ist einfach perfekt. Dann habe ich gesagt, ja, nee. Wir hatten doch eine Abmachung.
Was sind das für Entwicklungen im Hause Novak? Das ist ja wirklich...
Ja, die ist wirklich richtig gut. Das ist halt auch ein Hund nach unserem Geschmack, ne? Die ist so als Typ, was das so für ein Hund ist, auch das Temperament, das passt schon sehr gut hierhin. Deswegen, ich werde mich freuen, wenn es jetzt schnell geht, weil ich glaube, das wird wie bei Sunny echt emotional schwierig. Die ist extrem süß.
Ja. Ich glaube, dieses Mal lege ich mich fest, Ivy wird nicht gehen, aber gut.
Ja,
gucken wir mal.
Ich meine, gut, wenn mein Mann sagt, er will sie nicht gehen lassen, dann werde ich dem ja sicherlich nicht widersprechen. Aber ich hoffe, dass er vernünftig bleibt oder ich. Weil ich bin mich auch schon ziemlich am Verlieben. Aber das tue ich ja sowieso immer.
Ja. Mal gucken. Das ist nichts Neues bei dir, liebe Sarah.
Die ist wirklich toll. Die ist echt gut.
Drück mir die Daumen einfach für Ivy.
Ja. Wie geht's dir? Wie ist dein Hundemoment der Woche gewesen?
Boah, nicht so geil, ehrlicherweise. Ich bin echt gefrustet gewesen. Also es hat jetzt sehr gut geklappt irgendwie mit der langen Schleppleine im Garten und mit viel Augen auf Bilbo im Garten. Aber der Garten ist leider zu groß und die Zäune sind nicht da, weil wir es auch nicht wollen. Aber es ist so, dass ich wieder so eine Begegnung hatte. Das ist einfach total nervig. War irgendwie so der war die ganze Zeit erstmal drin, dann wollte ich ihn an die Schleppleine machen, hab nur ganz kurz gedacht, warte, ich muss noch schnell eben eine Minute zum Apfelbaum. Und genau diese Minute hat gereicht.
Da war er weg. Mhm.
Und dann habe ich so gedacht, so, okay, jetzt suche ich die Äpfel noch zusammen und fahre dann los und dann dauert es noch ein bisschen. Und dann stand die nicht Nachbarin, sondern eine Frau aus einem anderen Dorf im Hof und sagte, Bilbo und Pelle, die sind woanders. Und dieses Mal, ich bin dann hinterhergefahren, waren sie in einem Bauernhof. Da war Balu. Balu war ein großer Dudel, dunkler, also ein schwarzer Dudel. Und die haben gespielt. Ich habe meine Hunde spielend in der Scheune. Da war ein kleiner Junge, der hat mit denen gespielt. Und Bilbo hat sich auf dem Rücken gekugelt und Pelle ist drumherum gelaufen mit Balu und ich hatte eine gute Zeit. Und ich stopfte an und war stinkesauer. Und sowohl Bilbo als auch Pelle, hi, ach, da bist du ja endlich.
Das war schön, super, dass du auch kommst. Cool, wir feiern gerade hier.
Gespielt. Wir sind fucking 5 Kilometer gerannt und haben jetzt Power gespielt. Und jetzt können wir auch Bubu machen. Das waren sehr nette Leute, die waren sehr, sehr lieb. Und
hast du einen Tracker dran oder wie findest du die dann? Also ich frage mich gerade, wie findest du die?
Ich bin geleitet worden. Also die Frau, die hier bei uns wusste das.
Wo,
genau. Und dann bin ich quasi geführt worden und durfte sie dann da auflesen. War wirklich echt gefrustet, weil es lief richtig, richtig gut die ganze Zeit. Und dann eben dieser Mini-Moment und das hat gereicht. Und das geht mir ganz schön auf den Keks, ehrlicherweise. Und ich weiß auch nicht, was es ist. Ich weiß nicht. Muss rausfinden. Vielleicht wollen sie einfach auch nicht mehr bei mir sein.
Das glaube ich nicht.
Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was der Impuls ist. Es ist auf jeden Fall immer auch dieselbe Ecke, in die sie rennen. Also immer dieselbe Gegend. Das ist ganz auffällig. Also irgendwas muss da sein. Und da ist mir wieder aufgefallen, und deshalb kam ich auch das Thema heute, dass Pelle normalerweise niemals von seiner Bella abrücken würde. Komischerweise ist es aber so, dass wenn Bilbo, der hat dann den Lead, wenn es ums Abhauen geht, dann hängt sich Pelle hinten dran. Und die trennen sich ja dann auch nicht, sondern sie sind ein Kopf, ein Arsch und machen irgendwie, haben ihre Party, aber zusammen. Es geht nicht getrennt. Das ist nicht so. Gott sei Dank. Sonst hätte ich ja einen doppelten Suchjob. Aber
meinst du denn, Bilbo würde nicht abhauen, wenn Pelle nicht mitkäme? Oder meinst du, Pelle würde Bilbo nicht abhauen lassen, ohne mitzugehen? Also wer entscheidet denn, dass sie zusammenbleiben?
Bilbo würde, braucht Pelle nicht zum Abhauen.
Aber Pelle haut Pelle, mit ab.
Ja.
Also ist quasi Pelle derjenige, der sagt, ey, Buddy, wenn du schon abhaust, nehme ich mit.
Genau, ich bin dein Wingman und wenn was ist, hau ich mir auf die Fresse.
Und Bilbo findet es wahrscheinlich total cool, ja.
Ja, Bilbo findet es super.
Ich hätte es auch so zugeordnet. Ich hätte auch gedacht, dass Bilbo einfach sein Ding so und so macht.
Der ist typisch Maramano. Der macht dann einfach sein Ding und sagt, wenn du Bock hast, komm mit. Ansonsten bleib bei deinem Kind da, bei deinem Mädchen. Ne? Das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt gerade eine Mission. Du darfst mitmachen, darfst mitspielen, wenn du willst. Und so, sei lieb, komm mit. Mhm. Ich zeig dir die Welt. So. Und das finde ich wirklich spannend. Also innerhalb eines Rudels, dass das wirklich einfach auch so selektiv ist, ja, dass die sich dann einfach wirklich suchen, was sie gerade brauchen und dann aber auch zuordnen. Also es gibt bei uns wirklich keinen richtigen Rudelleader mehr. Das war die ganze Zeit zwei Jahre, aber es ist jetzt nicht mehr so. Und auch Pelle ist so der sich, ja, warte mal, jetzt fällt es mir auch gerade ein, er ist der Kümmerer. Weil er sich ja auch um die Warzen, hatte ich auch mal im Podcast erzählt, von Spanja kümmert. Mhm. Der leckt die ab und kümmert sich um Macht und Tod und hat immer alles im Auge. Also ist es so ein bisschen wie meine Schwiegermutter. So alles im Auge haben und irgendwie sich um alles kümmern. So, das ist Pelle auch. Das macht er hier. Aber es gibt auch so, auch Bella sucht sich Unterschiede. Also spielen am liebsten mit Pelle und kuscheln, aber Orientierung eher an Bilbo. Spanja wiederum ist so, dass sie eher sich Pelle sucht, wenn es um Zuneigung geht. Und ansonsten macht sie komplett ihr eigenes Ding. Also ich finde es ganz interessant, wie so Rudel gestrickt sind. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Rudel ist. Gibt es da Unterschiede, dass sie sich je nachdem, was sie brauchen oder in Situationen, andere Partner suchen? Oder ist es immer ausgeglichen?
Es gibt ja andere, also es gibt ja unterschiedliche Kompetenzen einfach. Und ich glaube, dass Hunde sich halt immer den aussuchen, der am besten für etwas geeignet ist. In Gruppen. Und das merkt man, wenn man jetzt von Rudeln spricht oder von Gruppen spricht, würde ich mal die Menschen mit reinzählen. Weil wir sind als Familie ja eine Kombination einfach. Und es gibt bestimmte Persönlichkeiten, die eignen sich gut, um sich zu orientieren, also die einfach gute Verführungspersönlichkeiten sind, sowohl bei den Hunden als auch bei den Menschen. Dann gibt es welche, die sind halt total gut als Ressource, zum Beispiel für Nahrung. Andere sind eine gute Ressource für Spiel. Andere sind eine gute Ressource für Körperpflege und Nähe. Und ich glaube, das ist natürlich auch individuell, wie man das bewertet. Also bei wem fühle ich mich wohl? Also bei wem würde ich mich zum Beispiel körperlich pflegen lassen oder mir Nähe holen? Das kann unterschiedlich bewertet werden. Bei diesen Führungspositionen, glaube ich, ist es schon eher so, dass da, das siehst du ja auch in deiner Gruppe, dass wenn es darum geht, dass einer vorne weggeht, dann wird das ziemlich wahrscheinlich Bilbo sein, weil der sich dafür einfach gut eignet, weil der diese Fähigkeit und Kompetenz vermutlich einfach hat. Und das erkennen die anderen Hunde. Und deswegen, wenn es dann darum geht, ich sag mal blöd, durchs Feuer zu gehen, dann sollte er besser vorne weglaufen. Und so kommt das, ne? Und dann wird es halt einen geben, der einfach ein cooler Clown ist, mit dem kann man gut spielen. Dann gibt es einen, mit dem kann man gut streiten, vielleicht auch, ne? Mit dem kann man sich gut käbbeln und auch mal irgendwie rangeln oder Positionen ab. Also man auch streiten möchte man üben vielleicht. Ne? Also das ist ja auch etwas, was man vielleicht gern mal tut. Und dann sucht man sich da auch fürs Streiten die richtige Person. Ich glaube, dass das schon so ist, dass das was damit zu tun hat, wem etwas gut liegt und mit wem etwas gut funktioniert. Und dann, also bei uns ist das halt auch so, dass also das ist, die Boogie, als die noch da war, war das ganz klar diejenige, die angeführt hat. Also die den Weg vorgegeben hat. Wenn wir auf unterwegs waren an Stellen, die die Hunde gar nicht kannten, dann war es immer die Boogie, die vorne weglief und die anderen beiden hinterher. Die laufen ja dann nicht in einer Reihe oder so, ne? Sondern du siehst halt einfach, die laufen einfach strategisch hinter Boogie. Boogie geht vorne weg. Die Hunde laufen vielleicht nicht. Also es sieht nicht so aus, als wenn, die kleben da ja nicht an den Fersen. Das muss man halt beobachten. Man sieht halt oder man beobachtet, dass eine Mika oder eine Ronja einfach nie vorne weglaufen. Sondern es ist immer die Boogie und die anderen gucken. Und wenn die da noch nicht gewesen ist, dann bleiben die halt stehen. Dann gehen die einfach nicht vor. Weil die einfach sich dafür super geeignet hat, zu sagen, wo es gut ist und wo nicht. Mhm. Wenn Boogie zu mir gerannt kam, kamen automatisch alle. Okay. In solchen Situationen. Die haben sich da schon sehr an ihr orientiert, an ihrer Expertise, würde ich sagen. Das hat vielleicht auch was mit ihrem Alter zu tun gehabt, aber sie war auch einfach eine sehr gute Führungsperson. Also die hatte eine solche Souveränität und ein solches Selbstbewusstsein und eine Selbstsicherheit, die war ja unerschütterlich und das gibt anderen halt Sicherheit, ne? Und wenn du dann so ein unsicherer Hund bist wie eine Ronja oder eine Mika, die einfach sagt, ich habe gar keine Lust, da jetzt große Experimente zu machen, da ist ja jemand, der hat den Überblick, dann kann ich mich ja zurücklehnen und den machen lassen. Und dann gucke ich einfach, laufe ich einfach mit, das funktioniert gut. Dann bietet sich das einfach auch an. Und anders ist das zum Beispiel mit Sachen wie Spielen und Kuscheln. Das hätte Ronja niemals, hätte sich Ronja zur Boogie gekuschelt. Die haben halt mal nebeneinander gelegen und sich auch mal körperlich berührt dabei, also Po an Po oder. Aber du hättest das nicht gesehen, dass die miteinander in irgendeiner Art und Weise sich gepflegt hätten gegenseitig, sich geküsst oder geleckt oder aufeinander eine Pfote gelegt oder den Kopf auf dem anderen abgelegt oder sowas. Das hätte es zwischen diesen beiden Hunden nicht gegeben. Das gab es dafür umso mehr zwischen Ronja und Mika. Die beiden waren, was das anging, total. Aber Mika hat es genauso auch mit Boogie gemacht. Also da war, glaube ich, Mika die Ressource für. Also sowohl Boogie als auch Ronja haben gemerkt, Mika ist die Richtige fürs Kuscheln. Also haben sich alle da an Mika orientiert und natürlich bei den Menschen, bei uns, an den Kindern. Also das, und auch was das Spielen angeht, war auch Mika die Person, mit der man das macht. Die lustig ist, mit der man toll spielen kann. Das hat sowohl Boogie gemacht als auch Ronja, aber nicht die beiden miteinander. Und Ronja, muss ich ehrlicherweise zugeben, hatte da bei uns gar keine gute Position. Die ist für nichts eine Ressource gewesen unter den Hunden. Bisher noch nie, weil die einfach zu unsicher ist. Und jemand, der unsicher ist, der, ja, an dem orientiert man sich halt nicht so richtig, ne? Mit dem kannst du zwar kuscheln, so wie jetzt die Mika das tut, aber nur Boogie hätte das nicht gemacht. Weil unsichere Hunde waren für die uninteressant.
Für mich ist das übrigens wirklich einer der wichtigsten Gründe und auch schönsten Argumente, mehrere Hunde zu haben, weil, also dann ja mindestens drei, weil man genau das erleben darf. Und ich finde das toll, weil es einfach auch zeigt, dass eben, ja, das einfach eigene Charaktere sind, was ja eh per se klar ist, aber da wird es dann noch mal sichtbarer, so noch deutlicher. Und du kannst nichts dagegen tun und solltest vielleicht auch nicht unbedingt was dagegen tun, es sei denn, es sind jetzt irgendwie richtig doofe Assets oder so, dann natürlich schon, dann muss man damit arbeiten. Aber erstmal grundsätzlich zu erleben, dass jeder Hund so ein eigener Charakter ist, dass er andere Aufgaben übernimmt oder etwas anderes von einem anderen Hund erwartet oder dem zuordnet an Kompetenzen. Also somit haben Hunde ja in irgendeiner Form auch ihre eigenen Kompetenzen, die sie entwickelt haben oder die sie entwickeln. Und das finde ich wiederum auch sehr klug in irgendeiner Form, weil wir es ja ähnlich machen. Also es gibt Dinge, die bespreche ich eben mit Freund A ausschließlich. Würde ich mit anderen vielleicht gar nicht tun, vielleicht noch nicht mal mit Leuten, die mir sehr nahe stehen, auch Familienmitglieder oder so, sondern da gibt es eben Leute, mit denen teile ich dann nur das. Und so einfach dieses Selektive ist mir zumindest nicht fremd, weil ich nicht irgendwie mit jedem alles teile oder auch nicht möchte, sondern eben einfach auch mir meine Spezialleute suche oder so, ne? Mhm. Und das ist bei Hunden wirklich so, also würde mich mal interessieren, wie das bei Wölfen ist, ob das dann in diesen etwas größeren Rudeln vielleicht einfach auch nochmal oder bei anderen Tieren ist es auch so, ne? Man sieht es ja, also hier bei unseren Hühnern siehst du es ja auch ganz krass, da hast du irgendwie auch innerhalb eines Flocks hast du dann noch mal eine Verschiebung auch innen drin. Also es ist nicht so, dass das für immer bleibt, sondern es ist so, dass die eben sich teilweise auch super anpassen, je nachdem, was es für eine Situation ist. Das wiederum würde mich auch mal interessieren, ob das, wenn sich dann etwas in einem Rudel verändert, also jetzt bei dir der Pflegehund, ob dann dieses Rollenverständnis oder die Zuordnung, die Selektion sich auch wiederum verändert, selbst wenn nur ein Pflegehund da ist. Oder dass, wenn ein Pflegehund mal länger da ist, dass man dann den auch integriert und der auch seine neue Rolle hat und seine Aufgaben hat und seine Skills mitbringt, eigentlich quasi wie in einem modernen Management-System. Aber ja, man muss ja so einen Rudel an irgendeiner Form in der Tat auch managen.
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht statisch. Diese Strukturen sind nicht statisch. Das ist etwas, was immer in Bewegung ist und sich halt weiterentwickelt oder auch verändert, je nachdem. Auch gerade wenn äußere Umstände sich vielleicht auch verändern, wie du gerade sagst, also ein Pflegehund oder ein zusätzlicher Mensch oder ein Mensch geht raus oder ein anderer Hund geht raus aus dem System, wie bei uns jetzt Boogie. Wenn die Strukturen sich verändern, dann verändert sich womöglich auch dieses ganze Konstrukt. Das macht ja auch Sinn. Also all das macht ja total viel Sinn fürs Überleben einer Gruppe oder für den Erfolg einer Gruppe, beispielsweise beim Finden von Nahrung oder auch das soziale Miteinander ist ja extrem relevant für die psychische Gesundheit einer Gruppe. Das ist total wichtig, dass das nicht statisch ist und festgezurrt ist, sondern dass sich diese Strukturen auch verändern können, so wie es eben gerade nötig ist. Und als Boogie unsere Gruppe verlassen hat, hat halt Mika ganz klar übernommen und ist diejenige, die jetzt sehr genau sagt, wie was wo läuft. Und und Ronja orientiert sich komplett jetzt nur an Mika. Und Mika regelt hier auch alles mit den Pflegehunden. Also die geht hin und sagt, so, das hier läuft bei uns so und du gehst jetzt hier hin und ich bin der Boss und positioniert sich hier auch. Und ich lasse das auch. Also vorausgesetzt, das läuft alles immer glatt. Natürlich ist das auch mit phonetischen Geräuschen geht das einher, wo ja viele Menschen oft unsicher drauf reagieren, ne? Wenn Hunde knurren oder auch mal Zähne fletschen oder es mal vielleicht auch mal so ein Abschnappen gibt oder sowas, dass dann Menschen schnell sagen, oh nee, die verstehen sich nicht, da muss ich jetzt rein oder so. Aber wenn ich jetzt möchte, dass die über eine längere Zeit zusammen zurechtkommen, dann muss ich denen schon den Raum geben, dass die sich auch unterhalten können. Und ja, Mika macht das zum Beispiel jetzt, als gestern dann Ivy hier mit uns nach Hause ist, dann hat sie über den Tag hinweg permanent begrenzt, immer wieder. Hat ihr gesagt, hier gehst du nicht hin, da gehst du nicht lang, jetzt bleibst du hier stehen. Und die macht das sehr, sehr deutlich. Also bei Mika ist nichts misszuverstehen und Ivy hat das gut angenommen, weil bei Mika, wie gesagt, auch einen wirklich starken Ausdruck hat da und sehr beharrlich ist. Ivy hat das auch, weil sie ja auch ganz neu ist. Du kommst ja nicht in ein neues, in ein Zuhause, in eine Gruppe rein und machst direkt die Fresse groß auf. Das heißt, das ist eigentlich du ja, ne? Ja, aber ein schlauer Hund tut's halt nicht. Der geht ja nicht irgendwo hin, wo er sich überhaupt nicht auskennt, wo er gar nicht weiß, wie die Dinge laufen und macht direkt einen auf dicke Hose und kassiert sich sofort eine oder wird schlimmstenfalls auch vertrieben oder sowas. Also immer am besten erstmal kleine Brötchen backen. Ist nicht so, dass das alle Hunde so machen, aber ein kluger Hund würde das so tun und Ivy ist ein kluger Hund und auch Sunny war ein kluger Hund. Oder auch wenn wir Besuchshunde haben, sind die meistens eher erstmal vorsichtig, vor allem wenn die keine Menschen bei haben. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden hierher einlade, der mit seinem Menschen kommt, also ich sag mal der Fifi von nebenan, der noch irgendwie so völlig grün hinter den Ohren ist, der wird sich auch hier voll ins Elend rennen. Dann kann das auch hier richtig blöd laufen. So ein bisschen, man kennt das von Eltern, dass die sagen, wenn die Kinder alleine irgendwo hingehen, dann benehmen die sich immer super toll, dann sind die super höflich, dann sind die gar nicht frech, dann machen die keine Dummheiten. Kaum sind die Eltern dabei, benehmen sich die Kinder total schlimm. Ja, klar, weil die fühlen sich jetzt sicher. Mama und Papa stehen ja dahinter, die passen auf. Durch die habe ich ja Sicherheit. Und so ist das bei Hunden halt auch. Wenn die schon ihren Menschen haben und ihre Sicherheiten haben, dann machen die natürlich noch viel eher irgendwelchen Doofquatsch, weil die wissen, sie können sich's rausnehmen. Die werden ja beschützt. Das hat keine schlimmen Konsequenzen meistens, weil da der Mensch wird denen schon beigebracht haben, ich regel dir das alles. Kommt aber jetzt hier ein Hund aus Rumänien hin, der ist gerade mal, weiß ich nicht, zwischen 20 und 30 Stunden hier angereist. Der ist eh maximal verunsichert. Der kennt niemanden, der kennt die Gerüche nicht, der weiß überhaupt nicht, wo er ist. Der backt mal ganz, ganz kleine Brötchen. Und der guckt sich mal erst in Ruhe um und versucht abzuchecken, was los ist. Das kann nach ein, zwei Wochen ganz anders aussehen. Und dann kann das durchaus auch sein, dass er dann sagt, so, liebe Mika, ich finde eigentlich, dass ich die bessere führende Person bin und jetzt müssen wir das mal ausdiskutieren. Aber das kommt dann erst nach einer Zeit, ganz zu Beginn. Also es ist wunderschön zu beobachten halt, ne, wie die Hunde untereinander sich da auch absprechen. Wer hat jetzt was hier zu melden und zu sagen? Und heute ist jetzt der zweite Tag und wir waren eben draußen. Ich habe schon gesehen, wie die zusammen nebeneinander schon gut laufen. Das war gestern noch nicht so. Da hat man noch viel mehr Abstand gehalten. Heute kann man schon viel besser zusammen in einer Gruppe mit Körperkontakt zusammen auf einer Seite neben mir laufen. Das geht schon. Und man kann auch nebeneinander sitzen und gemeinsam Sitz machen und Leckerchen bekommen, ohne dass man sich damit unwohl fühlt. Klammer auf, ich meine hier mit Ronja, Klammer zu, die normalerweise ja erstmal ganz viel Abstand macht zu fremden Hunden. Aber so entwickelt sich das dann. Und je nachdem, wie cool einer drauf ist, geht das eben schneller oder dauert länger.
Oh, ich fand zum Beispiel gerade heute Morgen, ist mir das passiert, dass ich irgendwie überhaupt, also gerade Thema cool, überhaupt gar keine coole Situation hatte, weil dann tauchte nämlich die Nachbarin auf mit ihren beiden Australian Shepherds, die ja sowieso irgendwie die Ritalin nicht genommen haben die ganze Zeit. Und das ist wirklich brutal gewesen. Dann habe ich die von Weitem gesehen, dann winkte sie so und ich dachte mir so, weil es war gerade so, kennst du diese Morgen, wo alles friedlich ist? Mhm. Es ist zwar viel zu tun, aber du bist irgendwie, die Sonne scheint und bist irgendwie, ja, bist du in deinem, ich habe mir einen Kaffee mitgenommen zum Spazierengehen. Es war alles irgendwie recht entspannt. Und dann tauchte sie auf und ich mag die Nachbarin total gerne, aber ich hatte harte Angst. Das letzte Mal, als ich die getroffen habe, also in diesen beiden Hunde sind irgendwie die ganze Zeit durch meinen Rudel durchgeflogen. Mhm. Und es ist auch jetzt nicht so, wo sie Hundetrainerin ist, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es jetzt in irgendeiner Form möglich ist, dass man das irgendwie einigermaßen eingrenzt. Das wurde noch viel wilder. Sie winkte, sie ließ die Hunde los, weil sie weiß, dass meine Hunde damit okay sind. Und innerhalb von Sekunden wurde mein Rudel gesprengt. Weil der Jüngere von diesen beiden, die Ältere, etwas Ältere, begrüßte mich, begrüßte die anderen Hunde. Das durfte sie aber nicht. Die wurde die ganze Zeit begrenzt von dem Jüngeren Shepherd. Mhm. Der biss die ganze Zeit, ähnlich wie bei Schafen, die ganze Zeit in die Füße hinten rein, der biss die ganze Zeit in den Schwanz, der biss die ganze Zeit in den Rücken und. Es war ein einziges Theater.
Und hat das was gebracht?
Null.
Also die hat trotzdem weiter, also der Hund hat sich an ihr abgearbeitet und der jüngere Hund hat sich an dem älteren Hund abgearbeitet. Der ältere Hund hat sich da nicht drum gejuckt und die
hat sich nicht drum gejuckt.
Frau, die Frauchen hat auch nichts gemacht.
Nichts gemacht. Ja. Wo du dann so siehst, so okay, da ist auch die Rollenverteilung relativ klar, weil auch der etwas ältere Hund, die sind glaube ich nur ein Jahr auseinander, ist halt so ein Happy-Hund einfach, weißt du? So ein Shepherd, der einfach so happy ist und gut drauf ist und lacht die ganze Zeit. Und der etwas Jüngere ist die ganze Zeit pow, 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 pow. Ich habe einen Job, voll. Das siehst du auch an dem ganzen Gesicht, den ganzen Körperhaltung. Das ist alles ernst. So. Und dann dachte ich mir irgendwie so, ja, alles klar, krass. Diese Rollenverteilung ist so ganz klar, aber irgendwie auch so, dass der ältere Hund das total wegignoriert.
Ja, man muss ja jetzt gerade mal dazu sagen, das funktioniert ja in dem Fall gar nicht, ne? Weil jetzt hast du also, vielleicht ist er deswegen auch so gestresst, dieser jüngere Hund, weil der denkt ja, er müsste irgendwas tun oder er hätte irgendwie einen Job, eine Rolle, wie auch immer, und es funktioniert halt nicht. Das ja muss ja nicht nur maximal frustrierend sein, sondern es muss ja auch, das verärgert dich ja. Du denkst, du musst noch mehr Gas geben, du musst noch deutlicher werden. Und dass, wenn das halt nicht funktioniert, das ist ja das alte Lied bei der Hundeerziehung, wenn ein Hund denkt, er hat einen Job und er kann den nicht erfüllen, lösen, umsetzen, wie auch immer, dann kann er halt ziemlich fies drauf werden. Weil das ist ja, ich meine, das kann man sich doch abrufen auch emotional, ne?
Na klar.
Und da wäre es natürlich super, man würde ihm entweder, würde man dem Hund sagen, du hast diesen Job nicht, ne? Ich entbinde dich jetzt von dieser Aufgabe und jetzt ist das ja eine Rasse, die extrem dazu neigt, sich so zu verhalten. Wäre ich die Person, dessen Hunde das ist, würde ich einfach sagen, ich nehme dem Hund jetzt diese Aufgabe, weil das soll er ja gar nicht machen. Ne? Und wenn ich da Interesse dran habe, dass er diesen Job erledigt, dann machen wir das strukturiert und dann werden wir vielleicht eine ganz eigene kleine Schafherde haben, die das kennt, die den Hund kennt und wir erarbeiten uns das. Okay, aber eigentlich soll der Australian Shepherd ja nicht andere Hunde hüten oder Kinder hüten oder Menschen hüten. Da muss man halt aufpassen mit. Aber gut, das ist ja... Ja, und dann hast du den älteren Hund, der die ganze Zeit dann auch noch korrigiert wird. Also ich finde es schwierig. Also ich finde gerade die Story, die du mir gerade erzählst, finde ich irgendwie für persönlich, aus meiner persönlichen Perspektive, für alle drei betroffenen Personen schwierig. Also wohl das Frauchen, was ja offensichtlich da gar nichts mitzumischen hat, was schade ist, ne, weil eigentlich sollte sie jetzt diejenige sein, die das irgendwie managt. Dann hast du den jüngeren Hund, der total frustriert ist, weil sein Job irgendwie einfach nicht funktioniert. Und der ältere Hund, der eigentlich gern entspanntes Dasein hätte, aber die ganze Zeit von einem Hund gehütet wird. Also es ist schon schwierig alles.
Ja, vor allem, wenn du dann in noch ein größeres Gefüge kommst und der ältere Hund hat eigentlich total Bock auf Hunde und auf andere Menschen und keine Ahnung. Mhm. Der andere arbeitet sich die ganze Zeit an ihm ab, so dass ich mir denke, so okay, wie viel Geduld muss der ältere Hund eigentlich haben, bis es mal richtig rappelt?
Ja, also entweder passiert das oder ja, es gibt halt da alle möglichen Varianten, wie das ablaufen kann. Kann auch gut gehen, dass er sich das einfach bieten lässt. Ich weiß halt immer nicht, wie viel muss ein Hund ertragen. Also das, nur weil sich das einer gefallen lässt, heißt das ja noch nicht, dass das okay ist.
Überhaupt
nicht. Weißt du, das ist ja, das sehen wir ja auch bei menschlichen Zwischenverhältnissen. Es gibt ja viele Menschen, die werden extrem übergriffig und unfair und unsauber behandelt, aber und lassen sich das gefallen und wehren sich nicht. Aber deswegen ist es nicht in Ordnung.
Ich finde es auch, du kannst da nicht reingucken und du weißt ja nicht, was geht denn da. Ich möchte gar nicht wissen, wie der Rest des Tages so aussieht. Und wie. Also für mich wirkt es halt eben ein Stück weit ungesund, weil du einfach diese Spannungsfeld die ganze Zeit merkst. Und ich die auch ein paar Mal schon zu Hause erlebt habe, immer nur so punktuell, wo dieses Spannungsverhältnis eben weiter durchgeht. Und das stört so ein bisschen einfach auch so das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses schöne Rollenverständnis eigentlich, ne? Weil einfach diese Rollen sind zwar klar, aber trotzdem ein dritter Hund würde, glaube ich, ganz gut tun. Könnte sein, weil...
Könnte aber auch sein, dass der mittlere oder der jüngere Hund da jetzt dann sagt, die Herde wächst. Also anders, ich mein Problem bei der ganzen Sache ist, dass dieser eine Hund offensichtlich ein hohes Bedürfnis hat, seinem Zuchtziel nachzugehen. Mhm. Ja, der ist ja genau dafür da. Das heißt, das ist total stark in dem. Das ist, wahrscheinlich kann der das kaum abschalten. Ich glaube, dass dieses Tier leidet. Mhm. Mir tut das unheimlich leid, das zu hören. Mir tut das weh für den Hund, weil der steht auch noch als der doof da. Ne? Das ist ja dann der Assi, der den anderen irgendwie hackt oder so, aber eigentlich kann er nichts dafür, weil das ist auch das, wofür er gemacht wurde. Und er macht einfach nur das, was ihm liegt und bekommt dafür keinen Raum. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, also sehr gute Möglichkeiten, dass diese Hunde ein total zufriedenes Dasein haben und gar nicht darunter leiden, dass sie keine eigene Schafsherde haben. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten für. Und also ich würde, bevor ich noch einen weiteren Hund in dieses Konstrukt reinhole, der dann auch noch gehackt wird, ne, weil der auch nicht macht, was man ihm sagt, würde ich wahrscheinlich eher als erstes mal diesem jüngeren Hund eine Alternative anbieten, als seine Artgenossen zu hüten. Entweder bekommt er was zum Hüten, da gibt es ja auch Möglichkeiten, oder das ist das eine. oder wir arbeiten nochmal zusammen, dass er da nicht in die Richtung arbeitet, sondern in eine andere. Man kann ja alternative Aufgaben auch geben als das Hüten von etwas oder jemandem.
Ne? Also hat er ja. Also es gibt Schafe da und es gibt auch Tiere da, die er hüten kann und soll auch. Ja. Aber augenscheinlich reicht es nicht aus. Also es ist so, oder es ist eben nicht klar definiert. Ne? Also
genau, da das wollte ich gerade sagen. Beim, ja, da wirst du recht haben.
Ja.
Genau, da wirst du recht haben. Das heißt, man muss ihn einfach entbinden. Man muss ihm einfach, ich sag mal blöd, ihm Bescheid geben, dass das jetzt nicht sein Job ist. Dass er hier keine Aufgabe hat. Und am besten tue ich das natürlich, indem ich eine sehr führende Person bin dann auch, ne, die das dann ganz klar definiert, wo wird gehütet und wo nicht. Bevor es dann, ja, ist ja nicht keine einfache Aufgabe auch. Und oft vertut man sich, wenn man die Rasse bei sich hat, wie hoch der Drang sein kann. Also es ist auch total individuell. Es gibt ja Aussies, die das gar nicht machen und überhaupt nicht anbieten. Hängt auch ganz viel von der Zucht sicherlich ab. Und dann gibt es welche, die können gar nicht anders. Das zerfrisst die völlig. Ne? Das tut mir sehr leid, weil das ist für die auch echt belastend für die Hunde. Die entwickeln oft Stereotypien, ne? Wenn sie da nicht das Ventil haben für diesen starken Trieb, für diesen Drang, dass sie dann halt anfangen, plötzlich Lichtreflexe zu jagen, die Hüten fliegen, die machen teilweise die krassesten Sachen dann, weil die wirklich einfach Lele werden. Ne? Da muss man höllisch aufpassen.
Ja, auch mal ein schönes Thema, was Hunde frustet, fällt mir gerade ein.
Oh ja, das ist weitreichend.
Schreibe mich gleich mal mit auf die Liste. Was Hundefrustet.
Apropos Liste, ich wollte auch nochmal vorschlagen, also auch hier an unsere ganzen Zuhörenden, ihr könnt uns super gerne bei Instagram Themenvorschläge zuschicken. Wir haben da unser Der Will nicht nur spielen Account Profil. Wir machen hin und wieder auch mal Umfragen dazu. Bitte gerne raushauen, wenn ihr Themenwünsche habt. Manchmal werden sie zeitnah abgearbeitet, manchmal erst nach Monaten, aber oftmals geraten sie halt gar nicht in Vergessenheit, sondern die kriegen so ein Fähnchen und irgendwann sind die dann dran, wenn das cool passt. Da würden wir uns total drüber freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert, bewertet und so weiter. Das hilft uns sehr. Und noch ein kleines Ding in eigener Sache. Denkt nochmal drüber nach, alle, ob ihr die Möglichkeit habt, Patenschaften für Tiere zu übernehmen im Tierschutz, falls euch das interessiert. Jetzt gerade vorm Winter werden nochmal von den Tierschützenden im Ausland ganz oft versucht, so viele Hunde wie möglich von der Straße zu holen. Es wird echt saukalt im Winter, je nachdem, wo man da ist in Europa. Und da geht's wirklich um Leben und Tod. Und es ist halt einfach eine Frage des Geldes. Also denkt nochmal drüber nach, schaut euch Vereine an und werdet gerne aktiv. Das geht teilweise mit kleinen Beträgen von 10, 15 Euro. Man kann größere Patenschaften übernehmen im Wert von 50 bis 100 Euro oder so. Die Tiere müssen medizinisch versorgt werden. Die brauchen Futter, sie brauchen warme Liegeplätze. Ich wollte es noch einmal reinrufen. Der Winter kommt schneller, als man denkt.
In diesem Sinne, vielen Dank für heute, liebe Sarah. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Da freue ich mich drauf, Mike. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.